What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Stop Fundraising, Start Selling. Mit diesem Saga ist mir Ben Ruschin von Big Cheese Ventures dieser Tage aufgefallen, was ja bemerkenswert ist, denn ein Investor rät Gründerinnen dazu, kein Geld einzusammeln, sondern stattdessen voll auf Sales zu fokussieren. Ganz nach dem Motto, der beste Investor ist der Kunde. Welche größeren Zusammenhänge hinter dieser plakativen Aussage stecken, darüber diskutiere ich heute im Podcast mit Ben Ruschin und heiße ihn auch jetzt auch gleich herzlich willkommen. Servus Ben.
Servus Jakob, danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Also Stop Fundraising, Start Selling ist ja eine bemerkenswerte Aussage, vor allem vor dem Hintergrund, dass du und der Marc Kasler, ihr habt ja Big Cheese Ventures, also ihr seid ja Investoren, trotzdem sagt ihr aktuell den Startups, hey, vergesst es mit dem Fundraising, geht's lieber auf Sales-Jagd. Was hat's damit auf sich?
Ja, also ich muss gleich vorweg sagen, das Zitat ist natürlich von Marc Kasler, meinem Geschäftspartner, also nicht meins, aber das ist natürlich ein Credo, das wir verfolgen. Warum? Weil wenn du in der aktuellen Zeit nicht unfassbar gute KPIs hast, ja, die dich in die Top 1% der Startups bringen, dann ist es sehr, sehr schwierig, Investoren zu bekommen. Ja, ganz egal, ob du eine Pre-Seed, Seed, Series A oder spätere Runde raisen willst. Das sind einfach andere Zeiten. Ja. Die Welt hat sich ein bisschen geändert in den letzten 2-3 Jahren. Und wir erleben immer wieder, trotz dessen, Startup-Gründerinnen und Gründer, die sich unglaublich schwer tun mit dem Thema Vertrieb, die nach wie vor etwas blauäugig in das Thema Fundraising hineingehen, sehr große Erwartungen daran setzen, was die bevorstehende Funding-Runde denn mit sich bringen soll, im Sinne der Geschwindigkeit, im Sinne der Höhe des aufzustellenden Geldes. Und unabhängig davon ist es die Aufgabe jedes Gründers und jeder Gründerin, dafür zu sorgen, dass Umsätze reinkommen. Ja, und Umsätze sind Gelder, die von Kunden und nicht von Investoren lukriert werden. Am Ende des Tages geht es dem Investor oder der Investorin ja darum, dass du ein Business Model hast, das profitabel werden kann und profitabel werden soll. Und du musst eigentlich, sobald du ein Product Market Fit hast, dafür sorgen, dass du Umsätze generierst, ja, und dass mehr Geld reinkommt, als rausgeht. Ja. Und natürlich Wachstumsfinanzierung hin oder her, früher oder später muss dieser Zeitpunkt kommen, wo mehr Geld reinkommt, als rausgeht. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mein Portfolio anschaue an Startups, haben wir doch einige Kandidaten, die mittlerweile Cashflow-positiv sind oder die sehr frühphasig Cashflow-positiv geworden sind. Nimm beispielsweise MyTalents, die nach dem dritten oder vierten Monat im Geschäft Cashflow-positiv und profitabel sind. Und das sind natürlich die Startups, die in der heutigen Zeit für Investoren viel, viel attraktiver sind als diejenigen, die das noch nicht tun. Und ich glaube, diejenigen, die sie am schwersten tun, ist die gar nicht angefangen haben, die mit dem Vertrieb, die in einem ständigen R&D-Modus sind, ja, Tech-Founder, die vielleicht das Thema Sales noch nicht beherrschen, und all diejenigen, die Erfahrung im Vertrieb einfach nicht haben, die es braucht, um halt wirklich schnell, nachhaltig und strategisch Kunden zu akquirieren.
Jetzt muss man vielleicht nochmal kurz schildern, wie wir hierhin gekommen sind. Wenn man so 2-3 Jahre zurückblickt, da gab es ja Funding ohne Ende. Jede Crypto-Asset-Idee hat ein paar Dutzend Millionen Dollar bekommen, zumindest gefühlt. Die Zeiten sind ja bekanntermaßen vorbei. Aber warum genau sind sie denn vorbei aus deiner Sicht? Also wir haben ja natürlich viele Faktoren, Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, Energiekrise und so weiter und so fort. Aber woran liegt es aus deiner Sicht?
Ich glaube, es hat hauptsächlich mit der Zinskrise, mit der Inflation, mit der Zinskrise zu tun. Geld war früher billig. Ja, jeder konnte sich Geld ausleihen, jeder hatte Geld zur Verfügung. Dadurch, dass viel Liquidität am Markt war, sind natürlich die Aktien, auch die privaten Bewertungen in die Höhe geschossen, weil Supply and Demand, ja, wenn du ein höheres Volumen an Liquidität in den Markt spülst, ja, dann steigen natürlich auch die Preise, weil einfach mehr vorhanden ist. Ja. Und mit dem Crash am Aktienmarkt, mit dem Crash am Kryptomarkt, ja, mit dem Hinaufschießen der Zinssätze durch die Fed und infolgedessen auch durch die EZB, ist Geld sehr viel teurer geworden. Und für die Investoren war dann eben weniger Liquidität vorhanden, in Kombination mit der Tatsache, dass dann die risky Assets vielleicht nicht mehr so gut performt haben wie vorher. Man muss sich das halt vor Augen führen. Ja. 2021, wenn du Aktien gekauft hast, ja, sind die nach oben gegangen. Ja. wenn du Aktien verkauft hast, warst du eigentlich immer ein Idiot, weil jedes Mal, wenn du verkauft hast, ja, waren 1, 2, 3 Wochen später die Aktien höher als zu dem Zeitpunkt, wo du verkauft hast. Das heißt, niemand hat verkauft, jeder hat nur eingekauft, ja, und plötzlich hat es einen riesengroßen Crash gegeben, ja, und das hat so ein bisschen einen Reality-Check herbeigeführt. Auch ein Zitat von jemand anderem, von David Meyer-Heinisch von Fruits, der gesagt hat, wir hatten jetzt 15 Jahre Fantasyland, ja. Das Geld war billig, jeder hat Immobilien gekauft, jeder hat auf Pump einkaufen können, ja. Egal was du gekauft hast, es ist mehr wert geworden. Irgendwann musste diese Blase halt platzen, ja, und das ist genau letztes Jahr passiert, ja, oder letztes Jahr. Und als Investor heißt es natürlich, du hast weniger Liquidität zur Verfügung. Die risky Assets, die du schon hast, nämlich Crypto oder Aktien insbesondere, die sind weniger wert als vorher und jetzt möchtest du nicht noch mehr Geld in risky Assets stecken. Und Startups sind ein risky Asset. Dazu kommt, du musstest nachschießen, du musstest nochmal nachlegen bei deinen bestehenden Startups. Vieles in den Startup-Portfolios hat nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Wir sehen es, jede Woche kommen neue Meldungen von Startups, die insolvent gehen, die nicht funktionieren. Ja. Da sind auch viele Startups dabei, die niemals funktioniert hätten. Ja. Also die hatten eigentlich nie eine Chance, aber die haben trotzdem Geld bekommen, ja, weil einfach die Investoren sehr bullish waren und einfach mit dem Geld um sich geballert haben. Das ist halt jetzt vorbei. Ja. Ich sehe das auch bei mir, wenn ich Investments mache. Ich bin viel, viel zurückhaltender. Ich mache eine viel längere Due Diligence. Ich stelle viel härtere Fragen. Ich überleg mir das 5-mal, ich spreche mit jedem der Co-Founder, was ich früher vielleicht nicht gemacht habe. Früher hat mir ein, zwei Gespräche gereicht. Ja. Mir reicht es auch nicht, 1, 2 Stunden mit einem Gründerteam zu verbringen, wenn ich eine Pre-Seed-Investment tätige, sondern ich will da viel mehr Zeit mit denen verbringen. Und am Ende des Tages ist jetzt eigentlich auch so die Situation eingekehrt, dass diese Barriere zwischen besonders schnell wachsenden KMUs und Startups lang nach und nach verschwimmt. Ja. Also früher hast du gesagt, es gibt KMUs, das sind kleine mittelständische Unternehmen, es gibt Startups, die disrupten und die skalieren und so weiter. Ja, mittlerweile verschwimmen diese Grenzen einfach, weil es gibt wahnsinnig profitable, schnell wachsende KMUs, die für Investoren eine super Chance bringen und die genauso ein Exit-Potenzial haben wie vielleicht das Startup, das super disruptiv ist, aber noch keinen einzigen Cent Umsatz macht. Ja. Und natürlich die große Frage, die sich die Investoren alle stellen, ist, wie groß ist denn wirklich das Exit-Potenzial von bestimmten Unternehmen, ja, wenn wir sie mal in einen Topf schmeißen, ja? Wie viele Exits finden denn aktuell statt, ja, in Zeiten wie diesen, ja? Wie viele IPOs finden statt, ja? Das hat sich alles ein bisschen verändert und das führt eben dazu, dass es umso wichtiger ist, Traction zu zeigen und die Traction will man vor allem als Investor im Vertrieb sehen.
Mm, absolut. Ich glaube, es gibt sogar einen Begriff für diese Ära an Foundern, die ZIRP-Founder, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. ZIRP, kurz für Zero Interest Rate Policy, also eben diese Nullzins-Politik-Zeiten, wo Startups, Geschäftsmodelle, Investments bekamen, die heute wahrscheinlich nichts bekommen würden. Wovon gehst du aus? Also man sieht ja EZB, die Fed, die lassen ja zumindest durchblicken, dass es im Laufe des Jahres wieder eine Zinswende nach unten geben könnte. Kehren wir zurück zu dieser ZIRP-Ära oder kommt die nie wieder?
Ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten 5 Jahren sehen werden. Also ich glaube, nach und nach, wenn jetzt die Zinsen gesenkt, irgendwann kommt dann vielleicht die erste 0,25 oder 0,5% Senkung von der Fed. Ja. Dann wird die EZB natürlich irgendwann ein paar Monate später nachziehen oder vielleicht ist sie diesmal schneller und agiert einfach schneller. Aber die Zinsen werden wieder fallen, aber sie werden nicht auf das Level fallen, auf dem wir waren vor 2 Jahren. Ja. Das glaube ich nicht, das können wir uns auch nicht leisten. Wir haben auch eine sehr linksgerichtete Politik teilweise. Ja. Hoffentlich passiert uns das nicht in Österreich, ja, was möglicherweise passieren könnte, ja, dass wirklich ein Marxist an die Macht kommt.
Das habe ich schon durchblicken sehen, dass du kein ganz großer Fan von Andy Barber bist.
Nein, bin ich nicht. Ist auch kein Geheimnis, aber ja, ich meine, ich glaube, es erwartet sich die Gesellschaft auch, dass die Zinsen ein gewisses Level halten, ja, und dass man auch so gewissermaßen die Bevölkerung vor sich selber schützt. Ja. Also die Tatsache, dass man in Österreich Immobilien voll variabel kaufen kann, ja, das ist nicht in allen Ländern so. Es gibt Länder, die sind da deutlich restriktiver, ja. Die führt natürlich dazu, dass sich viele Leute übernommen haben, ja, und völlig verzockt haben, ja, und jetzt mit Verlusten verkaufen müssen oder es gar nicht schaffen und irgendwie in einen Privatkonkurs oder Konkurs schlittern. Also ich glaube nicht, dass wir die Zero-Interest-Rate-Policies wieder sehen werden. Nicht so bald. Das ist auch mit der wirtschaftlichen Lage aktuell gar nicht denkbar.
Okay. Zu den VCs oder zu den Investoren selbst, es ist ja nicht so, nur so, dass die Startups sich schwer tun, Fundraising zu machen, sondern auch die VCs selber, die sind auch immer abhängig von den LPs, also den Limited Partnern, ja. Pensionsfonds und Co., die da viel Geld in Fonds reinstecken. Warum können auch die nicht raisen? Also das ist ja auf einer höheren Ebene nochmal schwieriger, oder?
Ja, also es gibt ja die VCs, die machen so kleine Tickets, ja, die sprechen auch Angels an, ja, mit 100 oder 200k-Tickets und dann gibt es eben die sprechen Family Offices oder Deeper Pocket Investoren an, aber die haben genau dasselbe Problem wie die Startups. Ja. Die sind zum Teil wirklich verzweifelt, weil es einfach, wenn du kein Top-Tier Venture Capital Fund bist oder ein extrem gutes Netzwerk hast, dann bist du halt im Wettbewerb um die Portemonnaies der Investoren. Und ich jetzt als kleiner Business Angel aus Österreich, ja, bekomme jeden Tag 10 bis 20 Messages auf LinkedIn, sowohl von VCs als auch von Startups, die fundraisen wollen. Ja. Wenn du jetzt wirklich so ein sehr etablierter Investor bist, ja, Venture Capital Fonds hast, dann ist es umso schwieriger. Und ich habe das gesehen, auch letztes Jahr schon, ich war am Web Summit, ja. Da sind mir die VCs nachgelaufen. Ja, also wenn du auf einer Startup-Conference bist und du bist ein Business Angel und deklarierst dich als solcher, dann bist du überrannt von VCs, ja, die halt LPs suchen. Das heißt, genauso wie die Startups sind die im Wettbewerb um Investoren und tun sich wahnsinnig schwer, weil sich halt auch die Investoren schwer tun mit dieser Überforderung. Ja, du bist ja gar nicht in der Lage, diese ganzen Messages zu lesen und Entscheidungen zu treffen. Das ist einfach viel zu viel Overload an Angebot, ja, im Vergleich zu dem, was vielleicht noch vor 2 Jahren der Fall war. Ja. Und das führt, glaube ich, zu dieser Situation.
Okay, spannend. Also auch die VCs sind auf der Jagd nach deinem Geld. Jetzt wirst du von den VCs und den Startups in die Zange genommen, wenn man so will.
Ja, genau.
Na gut, das sagt natürlich viel aus über die Situation. Mir ist in den letzten Wochen aufgefallen, so in den Interviews mit Gründerinnen, da gibt es irgendwie so einen neuen, alten Trend. Und zwar offenbar ist Bootstrapping wieder en vogue. Ganz interessant eigentlich, oder? Also es gibt junge Leute, die da draußen Firmen bauen wollen, die sagen, ach Gott, ich nehme überhaupt gar kein Risikokapital mehr auf, beziehungsweise ich spare mir das, sondern ich mache das halt alleine.
Ja, ich meine, wie gesagt, ja, das Fantasyland ist vorbei. Ja. Diese Zeiten sind nicht mehr da. Ein Investor möchte ein Unternehmen sehen, wo mehr Geld reinkommt, als rausgeht. Ja. Und ob das jetzt mithilfe einer Anschubfinanzierung oder ohne eine Anschubfinanzierung passiert ist, das ist dem Investor am Ende des Tages egal. Ja. Wenn ich mir anschaue, ein Startup, an dem ich beteiligt bin, Apprentico, eine Plattform für Lehrlinge, für Azubis, die sind von Tag 1 an Cashflow positiv gewesen. Da ist kein einziger Cent externes Investorengeld hineingeflossen. Da fließt mehr Geld rein, als rausgeht. Ja. Das Unternehmen wächst stetig, gesund. Ein kleines, überschaubares Team, aber die machen einen fantastischen Job. Ja, und genau das ist doch das, was ein Investor sich wünscht. Ja. Keine Fundraising-Maschine, die sich nur von einer Runde zur nächsten angelt, sondern ein Unternehmen, das es einfach schafft, mehr Geld reinzuholen, als rausgeht. Das ist ein gesundes Unternehmen. Und wenn es schafft, diese Umsätze nachhaltig zu steigern und dafür zu sorgen, dass die Umsätze schneller wachsen als die Kosten und die Kosten auch immer übersteigen, dann hast du ein funktionierendes Unternehmen. Und das ist etwas, was natürlich neben dem Exit-Potenzial, ja, am Ende des Tages möchtest du ja irgendwie eine Dividende haben oder in dem Fall ein Exit, das ist das, was für einen Investor am wichtigsten ist.
Ja, um das zu schaffen, braucht es wahrscheinlich im Wesentlichen 2 Dinge, ein geiles Produkt und dann halt auch Leute, die es verkaufen können. Und dann sind wir auch gleich beim Sales-Thema. Was braucht man denn für gute Sales? Das ist eine sehr große Frage, aber um was geht es da am Ende? Einfach nur Überzeugungskraft oder irgendwo ist die wahrscheinlich auch begrenzt und am Ende braucht es dann trotzdem eben das erwähnte gute Produkt. Ne?
Also ich glaube, das Schwierige ist, dass das Sales-Erfolg von sehr vielen Faktoren abhängig ist. Du brauchst ein funktionierendes Produkt, du brauchst ein Pricing, das marktkonform ist, du brauchst ein Customer Success, damit du zufriedene Kunden hast, du brauchst ein Sales-Team, das in der Lage ist zu verkaufen, du brauchst einen Sales-Prozess, der es tatsächlich schafft, die Zielgruppe, die du als Kunde definiert hast, anzusprechen, auf das Angebot aufmerksam zu machen und dann einen Deal mit denen abzuschließen. Und wenn eines von diesen vielen Faktoren nicht funktioniert, das Pricing passt nicht, ja, oder das Team funktioniert nicht oder du hast die falsche Zielgruppe definiert oder du fokussierst dich nur auf eine Zielgruppe, die halt leider nicht funktioniert, anstatt jetzt irgendwie 2, 3, 4 Zielgruppen parallel anzugehen, dann hast du halt ein Problem. Und ich glaube, die große Challenge ist es halt, dass wenn du noch nie Sales gemacht hast, ist es wahnsinnig schwer, in die Gänge zu kommen. Du brauchst einfach dieses Learning und du brauchst eine Zeit, um zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Und da hilft natürlich, wenn du dich mit vielen anderen Gründerinnen und Gründern austauschst, es hilft, wenn du dich mit Investoren austauschst, es hilft, wenn du Fokusgruppen machst mit deiner Zielgruppe, um herauszufinden, was die eigentlich wollen, ob du deren Bedarf erfüllst, wie du denen dieses Angebot am besten kommunizierst, ja, was sind sie bereit dafür zu zahlen, ja. Und das, was wir halt mit Big Cheese versuchen, ist, wir versuchen, diese Sales-Kompetenz ins Haus zu bringen. Das heißt, wenn wir mit einem Startup zusammenarbeiten, mit dem Ziel, nachhaltig die Umsätze zu steigern und den Vertrieb in die richtige Richtung zu bringen, dann verbringen wir mal die ersten 1, 2, 3 Monate damit, wirklich dieses Sales-Setup hinzubekommen. Das heißt, da geht es wirklich um die Strategie. Wer ist deine Zielgruppe? Wie schaut dein Pricing aus? Wie sprichst du die an? Wie sieht der Prozess aus? Ja, ist das LinkedIn Outreach, ja, wo du vielleicht sehr viel Competition hast mit anderen, die auch ihr LinkedIn Outreach automatisieren, weil das ist jetzt gerade so das große Ding. Das machen gerade alle. Ja, da stelle ich dann zum Beispiel die Frage, wenn ich mit Gründern und Gründerinnen spreche, wo kriegst du mehr Anfragen, auf LinkedIn oder telefonisch? Ja, wie viele Leute rufen dich eigentlich an? Dann kommt meistens die Antwort, naja, eigentlich ruft mich keiner an, aber auf LinkedIn werde ich bombardiert. Ja. Was sagt das aus? Naja, vielleicht hast du ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du die Person einfach anrufst, versus wenn du sie über LinkedIn kontaktierst. Ja. Das sind so ganz einfache Dinge, die natürlich eine Gründerin oder ein Gründer, die das zum ersten Mal macht, nicht weiß und erst lernen muss. Und die Frage ist halt immer, hast du die Zeit, das zu lernen? Ja. Bei We Are Developers haben wir damals, glaube ich, 2 Jahre lang gebraucht, um zu lernen, wie wir auf die Zielgruppe zugehen sollen. Ja. Wir haben eine HR-Plattform verkauft an HR-Abteilungen, sind aber großteils über das C-Level reingekommen und haben das von oben runter delegieren lassen. Das fand die HR-Abteilung nicht so cool, ja, was zur Folge hatte, dass sie dann mit uns nicht arbeiten wollten, weil warum sollen wir mit einer Firma arbeiten, die irgendwas von oben eintütet, ja, und darunter delegieren lässt, damit wir es dann ausführen. Bis wir dann verstanden haben, wir müssen direkt auf die Fachabteilungen zugehen und wir müssen auf HR-Veranstaltungen gehen und wir müssen selber HR-Events machen und so weiter. HR-Sales zum Beispiel ist ein ganz, ganz eigener Prozess. Ja. Es ist eine ganz eigene Zielgruppe. Du sprichst da mit Fachabteilungen, die wenig Geld haben, die nichts zu melden haben, die vielleicht auch gar nicht noch ein Tool verwenden wollen, weil sie eh schon LinkedIn und Karriere.at und Stepstone und keine Ahnung, 20 andere Sachen verwenden, ja, und jetzt noch etwas machen sollen. Jede Zielgruppe ist eigen, ja, und wenn du dir die Expertise nicht relativ schnell aneignest oder sie schon hast, dann tust du dir sehr schwer. Und was ich halt erlebe, ist der Klassiker, die Leute hiren einen Head of Sales, sagen, okay, passt, du machst das jetzt, ja, meld dich, wenn du was brauchst, ja, und dann stellt sich raus, okay, funktioniert doch nicht, ja, man kann das nicht einfach auslagern, einen Head of Sales, der dann Magic macht und plötzlich funktioniert das Ganze nur, weil der oder die Gründerin irgendwie die Kompetenz selber nicht hat. Ja. Das sind so die Schwierigkeiten, die wir am häufigsten erleben. Und mir ist das auch mehrfach passiert, dass ich einen Head of Sales gehired habe, die einfach keinen Match hatte mit dem Unternehmen. Das war gar nicht deren Schuld, sondern das war meine Schuld, weil ich schlecht gehired habe. Und dann sind halt 18 Monate vergangen und am Weg dorthin verbrennst du in Wirklichkeit ein paar Millionen Euro, weil du hast einen Umsatzeingang, du hast Gehälter, die du zahlen musst, du hast vielleicht ein Team, das zerfällt und auseinanderbrichst, du musst Leute neu hiren, das kostet alles Geld, ja, und plötzlich sind 18 Monate vergangen und ein 7-stelliges Loch ist entstanden. Und das ist, glaube ich, einer der häufigsten Fehler, dieses Hiring-Thema einfach, ja. Wie screenst du eine Salesperson, um herauszufinden, ob die wirklich funktioniert, ja? Wie baust du ein Sales-Team auf? Was kommt zuerst, Head of Sales oder Sales Executive? Ja? Viele machen auch diesen Fehler, ja, dass sie sich einfach einen Head of Sales holen, der dann plötzlich ein bestehendes Team managen soll. Ein paar Wochen später stellt sich raus, okay, der Head of Sales hat vielleicht gar nicht mehr Kompetenzen, ja, oder die notwendige Erfahrung, um das Team zu managen. Das Team ist demotiviert und plötzlich performt niemand mehr. Ja? Wie definierst du Ziele? Definierst du Tagesziele, Quartalsziele? Wie machst du die Bonifizierung, ja, wie machst du die variable Komponente für deine Vertriebsmitarbeiter? Ist das ein Prozentsatz vom Umsatz? Ist das gestaffelt?
Gibt es ein Best Practice deiner Meinung nach?
Nein, es hängt von der Branche ab, es hängt vom Produkt ab, es hängt vom Pricing ab. Sicher etablieren sich in bestimmten Branchen bestimmte Methoden, die gut funktionieren, ja. Aber ich glaube eben nicht an dieses One Size Fits All, ja, und jetzt machst du bitte einen Prozentsatz vom Umsatz bis zu einem gewissen Limit. Es gibt so ein paar Grundregeln, die man, glaube ich, befolgen kann. Für mich war bei der variablen Vergütung der Vertriebsmitarbeiter immer eins ganz wichtig, und zwar, bevor sie angefangen haben, für mich zu arbeiten, habe ich ihnen immer gesagt, das Gehaltsmodell wird sich mehrfach verändern, weil der Markt wird sich verändern, das Produkt wird sich verändern, das Pricing wird sich verändern und infolgedessen wird sich auch das Bonusmodell verändern. Das war für mich ein wichtiges Learning. Das habe ich damals gelernt von den, ich glaube, Xing oder Kununu-Mitarbeitern, die mir erzählt haben, dass sich im Zuge ihrer Tätigkeit für diese Firma das Bonusmodell 9-mal geändert hat, ja, innerhalb von, ich glaube, 2 Jahren oder so. Ja, ja, also das sind so die Challenges. Ja. Wie führst du ein Sales-Team zum Erfolg, ja, und wie gibst du dir auch die Zeit und den Raum, um diese Ziele zu erreichen? Weil viele erwarten sich natürlich schnelle Umsätze, schnelle Traction, ja. Das Fundraising ist schwierig, da muss jetzt in den nächsten 4 Wochen müssen Umsätze reinkommen, sonst haben wir ein Problem, sonst müssen wir wieder zu den Investoren rennen. Früh anfangen. Also möglichst früh starten und möglichst mit vielen Leuten austauschen und absolut wichtig, glaube ich, Experten ins Team zu holen, die eine Ahnung von dem Thema haben und die das bewiesenermaßen schon erfolgreich umgesetzt haben.
Okay, jetzt kann man das natürlich irgendwie perfekt aufsetzen, also die besten Sales-Leute, den ganzen Prozess optimieren, Produkt super, und es ist aber immer noch der Restmarkt da, und jetzt wissen wir Österreich, Rezession, wahrscheinlich auch noch im nächsten Jahr, Deutschland, der wichtigste Auslandsmarkt für die österreichischen Startups, steht auch ziemlich schlecht da. Jetzt kann man auch keine Wunder bewirken. Also man muss ja auch mit dem arbeiten, was da ist. Wie siehst du das, dieses Umfeld? Gibt es da irgendwie Licht am Ende des Tunnels? Beziehungsweise muss man das einkalkulieren, dass da jetzt einfach hunderte, tausende Firmen, Corporates da draußen sind, die gerade andere Sorgen haben, als sich ein neues Service oder Produkt reinzuholen?
Also ich glaube natürlich, du musst mit deinem Produkt ins Ausland gehen. Ja, und ich bin absolut dafür, gleich den deutschsprachigen Raum zu bespielen. Also nicht zu sagen, jetzt machen wir Österreich und dann machen wir Deutschland, sondern gleich Deutschland-Österreich. Ja, es gibt eine Zielgruppe, die befindet sich halt im deutschsprachigen Raum. Wir wissen alle, die Schweiz ist ein bisschen anders. Ja, da brauchst du wieder ein paar andere Zugänge oder Methoden. Aber die Rezession heißt einfach, ähnlich wie beim Thema Fundraising, musst du im Sales einfach mehr Leads ansprechen. Ja, und die Average Deal Size wird halt kleiner sein. Das ist einfach so. Ja. Natürlich ist das Thema Internationalisierung und in Märkte gehen, wo die Rezession noch nicht ein Thema ist oder gar kein Thema war, eine Möglichkeit, aber du musst irgendwo anfangen. Und Fakt ist, es ist einfach schwieriger geworden. Du musst zielgenauer deine Zielgruppe definieren. Du musst schauen, dass du Kunden ansprichst, die tatsächlich einen großen Pain haben, den größtmöglichen Pain, den dein Produkt löst, und bei diesen Kunden anfangen. Und du musst immer schauen, dass du De-Risking betreibst. Was heißt De-Risking? Das heißt, du akquirierst gleichzeitig große und kleine Kunden. Du akquirierst gleichzeitig Zielgruppe A und B und C. Das heißt, du setzt niemals alles auf eine Karte, sondern du probierst laufend für unterschiedliche Dinge aus und fokussierst dann auf die Dinge, die nachweislich gut funktionieren. Und du hörst nie auf. Also du darfst nie an diesen Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt ist es gut gelaufen, jetzt lehne ich mich mal zurück und chill ein bisschen. Das darfst du nicht machen. Ja, und ich glaube, ganz, ganz wichtig auch für Gründerinnen und Gründer, als Founder bist du ein ganz, ganz wichtiger Seller in deinem Team, wahrscheinlich der wichtigste. Die Großkunden, die Enterprise-Kunden, die wollen am Ende in der Regel auch irgendwann den CEO sehen. Die wollen, dass du irgendwann dort antanzt. Ja? Und die Person, die am glaubwürdigsten und am einfachsten und in der Regel auch am besten das Produkt verkaufen kann, ist die Person an der Spitze des Unternehmens. Das heißt, als Founder darfst du niemals aufhören, Sales zu machen.
Okay, ganz wichtiges Learning auf jeden Fall. Vielleicht noch zum Abschluss. Jetzt gibt es natürlich B2B, B2C, so als die zwei großen Felder, wo man eben Sales betreiben kann. Meine Meinung, meine Beobachtung ist, B2B ist aktuell viel wichtiger, weil wenn man sich vorstellt, ich will B2C im Produkt groß aufbauen, würde ja bedeuten, zum Beispiel, dass ich eine App in den App Stores oder via Social Media oder via TikTok ganz groß machen muss. Und das ist ja mittlerweile ziemlich teuer, was ich gehört habe. Also App-Downloads, User-Logins, was auch immer, zu generieren, ziemlich teuer. Siehst du das auch so oder gibt es irgendwie noch Bereiche, wo B2C noch stark wachsen kann?
Ich bin ehrlich gesagt nicht der große B2C-Profi, weil ich immer B2B-Sales gemacht habe. Das Einzige, was ich gesehen habe, weil wir doch auch relativ viele B2C-Sales-Mitarbeiter bei uns angestellt haben, wenn wir uns so ein bisschen anschauen, was da draußen gerade passiert, ja. Wir haben eine Rezession, wir haben eine Wirtschaftskrise, die Leute haben weniger Geld in ihren Taschen. Das betrifft die Menschen als B2C-Personen, ja, als Privatpersonen. Das betrifft aufgrund dessen natürlich auch die Unternehmen, weil die Konsumenten weniger kaufen und sich darauf fokussieren, was die größte Urgency hat. Ja, du fängst an mit Wohnen, Essen, ja, dann vielleicht Auto, Sport, ja, und dann wird die Luft schon relativ dünn. Das heißt, ich glaube, für all diejenigen, die im B2C Produkte haben, die keinen Urgent Need erfüllen und die jetzt nicht top of the list sind, was das Disposable Income der Konsumenten betrifft, die werden sich sehr, sehr schwer tun.
Okay, alles klar. Und noch eine allerletzte Frage, angesprochen auf den bei dir nicht sonderlich beliebten Marxisten, Andy Babler, mit einer Idee auf sich aufmerksam gemacht, Transformationsfonds soll in Startups investieren. Warum keine gute Idee? Gerade jetzt, wo ja VC-Geld Mangelware ist, doch ja irgendwie interessant, wenn dann der Staat wenigstens mehr springen lässt, oder?
Ich glaube, das kann eine kurze Zwischenlösung sein, dass man sich Geld vom Staat holt. Ja, es hat ja auch die Stadt Wien zum Beispiel so einen Fonds gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, wo sie Restaurants und andere zu Covid-Zeiten aufgefangen haben. Ja.
Stolz auf Wien. Oder?
Ja, genau. Ja, da wurden Pizzerien und so weiter finanziert. Ja. Und ich glaube auch das ein oder andere Startup. Das ist eine Zwischenlösung, aber nichts Nachhaltiges. Ja. Am Ende des Tages möchtest du unabhängig sein. Du möchtest Investoren haben, die unternehmerisch denken. Und wir alle wissen, dass der Staat nicht unternehmerisch denkt, weil er von Menschen geführt wird, die keine Unternehmer sind und nie welche waren und nie welche sein werden und die in der Privatwirtschaft in der Regel auch keine Jobs bekommen. Ja. Möchtest du solche Leute als Gesellschafter in deiner Company haben? Nur wenn es nicht anders geht, dann ja. Aber die ehrliche Antwort ist nein.
Okay, alles klar. Aber du bringst mich gerade auf eine Idee, und zwar, ich werde natürlich jetzt versuchen, den SPÖ-Chef in den Podcast zu holen und mit ihm über genau das zu sprechen. Ich halte das zumindest für eine interessante Diskussion, die sehr vielfältig sein kann eigentlich. Ne?
Ja, oder den Babler, den kannst du auch mal challengen.
Passt. Alles klar. Ben, vielen, vielen Dank fürs Interview und alles Gute, bis bald.
Danke, Jakob.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.